Eroberung von Konstantinopel 1453. Die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 durch Sultan Mehmed II. Markierte das Ende des Byzantinischen Reichs. Kaiser Konstantin XI. Fiel vermutlich beim letzten Sturm. Das Osmanische Reich wurde zur Großmacht, während das Ereignis in vielen Kulturen symbolisch für Aufstieg oder Untergang steht. Historisch gilt der Fall Konstantinopels oft als Wendepunkt vom Mittelalter zur Neuzeit. Hintergrund: Bei der Eroberung Konstantinopels 1453 traf das geschwächte Byzantinische Reich auf das aufstrebende Osmanische Reich. Byzanz war seit der Niederlage gegen die Seldschuken in der Schlacht bei Manzikert 1071 im Niedergang. Es verlor wichtige Gebiete in Kleinasien, geriet im Westen unter Druck und wurde 1204 von Kreuzfahrern erobert. Zwar gelang 1261 die Rückeroberung, doch das Reich blieb politisch und wirtschaftlich geschwächt. Die Hauptstadt musste ab 1391 mehrere osmanische Belagerungen überstehen. Das Osmanische Reich, gegründet 1299, expandierte rasch. Es eroberte Bursa, überschritt die Dardanellen und nahm Adrianopel ein. Unter Sultan Bayezid begannen Belagerungen Konstantinopels, scheiterten jedoch. 1402 stoppte ein Angriff Timurs die Expansion. Nach einem Thronstreit konsolidierte sich das Reich unter Mehmeds Vater Murad, der es bis 1451 stabilisierte. Mehmed II. Sah in der Eroberung Konstantinopels einen strategischen und symbolischen Schlüssel zur weiteren Expansion. Die Stadt war wirtschaftlich bedeutend und lag zentral zwischen den beiden Reichsteilen. Trotz ihrer symbolischen Bedeutung war sie militärisch geschwächt. 1453 lebten dort nur noch rund 40.000 Menschen. Der Kaiser war weitgehend auf symbolische Unterstützung aus dem Westen angewiesen. Die Voraussetzungen waren für Mehmeds erfolgreichen Angriff daher günstig. Bau von Rumeli-Hisare und Kriegserklärung. Ein halbes Jahr nach seiner Thronbesteigung gab Mehmed II. Im Winter 1451 den Befehl zum Bau einer Festung am Bosporus. Die strategisch platzierte Rumeli-Hisare gegenüber der älteren Anadolu-Hisare sollte den Schiffsverkehr kontrollieren und Truppenbewegungen sichern. Die Bauarbeiten begannen am 15. April 1452, sorgten in Konstantinopel für Unruhe und wurden als Provokation wahrgenommen. Trotz diplomatischer Versuche des byzantinischen Kaisers, den Bau zu stoppen, blieb Mehmed unnachgiebig. Im Westen blieb Unterstützung aus. Die Festung wurde mit Kanonen bestückt, doch viele Handelsschiffe ignorierten die Mautforderungen. Erst am 25. November 1452 griff die Besatzung ein. Drei venezianische Schiffe wurden beschossen, ein Schiff versenkt, die Besatzung getötet. In Venedig galt dies als Kriegserklärung. Mehmed inspizierte die Stadt im Spätsommer und kehrte dann nach Adrianopel zurück, um die Belagerung vorzubereiten. Das Osmanische Reich stand kurz vor dem entscheidenden Schlag gegen Konstantinopel. Kanonen des Urban. Urban, ein christlicher Kanonengießer vermutlich aus Dakien, spielte bei der Belagerung Konstantinopels eine zentrale Rolle. Zunächst hielt er sich am byzantinischen Hof auf, wechselte jedoch 1452 zum osmanischen Sultan, da er dort bessere Unterstützung fand. Mehmed II. Schätzte Urbans Fachwissen und beauftragte ihn mit dem Guss von Kanonen zur Zerstörung der Stadtmauern. In Edirne fertigte Urban 69 Geschütze in verschiedenen Größen. Darunter befand sich eine besonders große Kanone, die massive Steinkugeln verschoss. Ihre Schussfrequenz wird unterschiedlich angegeben, etwa alle 20 Minuten oder seltener. Die Osmanen setzten die Kanonen strategisch ein und verlegten sie nachts, um die Verteidigung zu verwirren. Urbans Waffen trugen wesentlich zur Schwächung der Stadtbefestigungen bei. Byzantinische Hilferufe. Nach dem Bau von Rumeli-Hisarı und der Hinrichtung seiner Gesandten erkannte Kaiser Konstantin, dass Krieg unausweichlich war. Da das Byzantinische Reich der drohenden Belagerung allein nicht gewachsen war, wandte er sich im Herbst 1452 an mögliche Verbündete. Doch überall scheiterte Hilfe. Friedrich III. Fehlten die Mittel. Frankreich und England waren im Hundertjährigen Krieg gebunden, Aragon und Ungarn verfolgten eigene Ziele oder litten unter inneren Konflikten. Konstantin setzte große Hoffnungen auf Genua, Venedig und den Papst. Nikolaus V. versprach Unterstützung, forderte jedoch die Umsetzung der Kirchenunion, die Konstantin widerwillig zusagte. Streitigkeiten über alte Schulden und ein Aufstand in Rom verzögerten die Hilfe. Venedig entsandte eine Flotte, doch sie traf erst nach dem Fall der Stadt im Juni 1453 ein. Genua unterstützte vor allem diplomatisch. Private Hilfe war ihren Bürgern gestattet, eine staatliche Intervention blieb jedoch aus. Organisation der Stadtverteidigung. Am 29. Januar 1453 traf der Genueser Giovanni Giustiniani Longo mit etwa 700 gut bewaffneten Männern in Konstantinopel ein. Er wurde begeistert empfangen, erhielt das Kommando über die Landmauern und die Aussicht auf die Insel Limnos als Lehen im Falle eines Sieges. Auch einige Venezianer, darunter Gabriele Trevisano und Alviso Diedo, blieben freiwillig in der Stadt. Während ein Teil der Lateiner am 27. Februar floh, unterstützten viele andere die Verteidigung, darunter prominente Venezianer und Genueser sowie der katalanische Konsul Pere Julia. Auch der osmanische Thronprätendent Orhan schloss sich den Verteidigern an. Im März 1453 zählte der kaiserliche Sekretär Georgios Sfrantzis rund 5000 waffenfähige Griechen und knapp 2000 Ausländer. Um die Verteidigung zu stärken, ließ der Kaiser Matrosen einziehen und Edelmetall einschmelzen. So wuchs die Truppenstärke auf etwa 6000 Griechen und 3000 Ausländer. Aufmarsch der osmanischen Armee. Während Konstantinopel mit knappen Mitteln seine Verteidigung organisierte, begannen im Februar 1453 osmanische Truppen mit dem Vormarsch ins Umland. Dabei wurden mehrere byzantinische Orte eingenommen, während nur wenige wie Selymbria und Epibatos standhielten. Die Osmanen bereiteten die Wege für den Transport der Kanonen vor und schufen freies Schussfeld durch Rodungen. Bereits im Februar begann der mühsame Abtransport der schweren Geschütze, darunter das große Konstantinopel-Geschütz, das von 60 Ochsen und 200 Männern gezogen wurde. Die Stadt war nun nur noch über den Seeweg erreichbar. Im März trafen Truppen aus Anatolien ein und überquerten ungehindert den Bosporus. Auch europäische Einheiten, darunter 1500 serbische Reiter, rückten heran. Ende März verließ die osmanische Flotte Gelibolu. Sultan Mehmed brach am 23. März in Edirne auf und erreichte am 2. April Konstantinopel. Bis zum 6. April standen alle osmanischen Einheiten bereit und bezogen ihre Positionen vor der Stadt. Byzantinisches Reich. Konstantinopel war mit rund 21 Kilometern Stadtmauer eine der am besten befestigten Städte ihrer Zeit. Die Abschnitte am Goldenen Horn und am Marmarameer bestanden aus einfachen Mauern, während die 5,5 Kilometer lange Landseite durch die Theodosianische Mauer geschützt war. Ein komplexes System mit Graben, 3 Mauerringen und zahlreichen Türmen. Nur bei Blachernai gab es eine einfache Mauer. In der Stadt standen etwa 7.000 bis 10.000 Verteidiger zur Verfügung, zu wenige, um alle Mauern gleichmäßig zu besetzen. Der Schwerpunkt lag an der Landmauer, wo Giovanni Giustiniani Longo das Kommando übernahm. Er ließ Gräben füllen, Mauern ausbessern und schützte sie mit strohgefüllten Stoffbahnen. Die Verteidiger verfügten über einige Geschütze, doch fehlte es an Salpeter und das Feuer erschütterte die eigenen Mauern. Die Seemauern waren schwächer gesichert. Kardinal Isidoros, Pere Julia, der Thronprätendent Orhan und andere verteidigten die Marmara-Meerseite, obwohl ein Angriff dort als unwahrscheinlich galt. Die Mauer am Goldenen Horn wurde von Gabriele Trevisano bewacht, unterstützt von einer Flotte aus 26 technisch überlegenen Schiffen unter Alviso Diedo. Eine eiserne Sperrkette schützte zusätzlich den Hafenzugang. Trotz Unterzahl hofften die Byzantiner auf Hilfe von außen. Man hatte Vorräte angelegt und nutzte freie Flächen innerhalb der Stadt für Landwirtschaft und Viehzucht, um möglichst lange durchzuhalten. Osmanisches Reich. Die osmanische Armee vor Konstantinopel zählte nach glaubwürdigen Schätzungen etwa 80.000 Mann. Übertreibungen in griechischen und lateinischen Quellen führten zu höheren Zahlen, doch moderne Forschung hält diese für unrealistisch. Das Heer bestand vor allem aus Kavallerie, die zu Fuß kämpfte, türkischer Infanterie, rund 12.000 Janitscharen und christlichen Vasallentruppen. Das Herzstück bildete die Artillerie mit 69 Kanonen, eine damals außergewöhnlich hohe Zahl. Begleitet wurde das Heer von einem umfangreichen Tross aus Hilfskräften. Neben Kanonen setzten die Osmanen auch Bliden ein, um Mauern zu untergraben. Die osmanische Flotte umfasste etwa 100 bis 200 Schiffe, davon rund 30 größere Einheiten. Sultan Mehmet plante den Hauptangriff an der Theodosianischen Mauer, unterstützt durch konzentrierten Artilleriebeschuss. Den rechten Flügel befehligte Ishak Pascha mit anatolischen Truppen, den linken Karaka Bey mit rumelischen Einheiten. Das Zentrum bildeten die Janitscharen unter direktem Kommando des Sultans. Zaganos Pascha sollte die Versorgung der Stadt über Land unterbinden, während die unterlegene Flotte unter Süleyman Baltaoğlu den Zugang zur See blockieren sollte. Beginn: 6. bis 11. April 1453. In den ersten Tagen der Belagerung blieb es weitgehend ruhig. Der Sultan forderte die kampflose Übergabe Konstantinopels, was Kaiser Konstantin ablehnte. Die Osmanen begannen mit Schanzarbeiten, setzten Kanonen in Fundamente und legten eine Heerstraße entlang der Landmauer. Ab dem 6. April nahmen kleinere Geschütze das Feuer auf. Erste Schäden am Charisios-Tor konnten die Verteidiger notdürftig ausbessern. Parallel ließ der Sultan Gräben zuschütten und Tunnel vorbereiten. 2 kleinere byzantinische Burgen im Umland wurden erobert. Die Gefangenen ließ er zur Abschreckung in Sichtweite der Stadt pfählen. Die osmanische Flotte schlug ihr Hauptquartier bei den Doppelsäulen auf. Ein erster Angriff auf das Goldene Horn am 9. April wurde abgewehrt. Inzwischen eroberte Admiral Baltaoğlu die Prinzeninseln. Widerstand auf Prinkipos endete mit der Niederbrennung eines Klosters, die Bevölkerung wurde versklavt. Für die Verteidiger blieb nur das Abwarten. Ausfälle waren unmöglich und der Schutz vor dem Artilleriebeschuss war schwach. In nächtlicher Arbeit besserten sie Schäden notdürftig aus. Erste Gefechte, 12. bis 19. April 1453. Am 12. April trafen die letzten Schiffe der osmanischen Flotte aus dem Schwarzen Meer ein. Baltaoğlu griff die Galeeren am Goldenen Horn an, doch die Verteidiger wehrten alle Angriffe erfolgreich ab. Ihre hochwandigen Schiffe waren den Osmanischen deutlich überlegen. Als die Verteidiger einen Gegenangriff starteten, zog sich die osmanische Flotte zurück. Der Sultan ließ daraufhin Kanonen mit höherem Schusswinkel anfertigen. Wenige Tage später trafen diese eine der Galeeren und versenkten sie. Die Verteidiger zogen sich daraufhin hinter die Sperrkette zurück, was zu einer Pattsituation auf der Seeseite führte. Am 12. April, nach schwerem Beschuss durch das Konstantinopel-Geschütz, begannen die osmanischen Truppen einen Sturmangriff. Der Angriff an einem schwachen Punkt wurde von den Verteidigern unter Giustiniani erfolgreich abgewehrt. Trotz starker Verluste bei den Osmanen gab es auf Seiten der Verteidiger keine Gefallenen. Der erste Sturmangriff war abgewehrt, was den Verteidigern neuen Mut gab und ihre Hoffnung auf Unterstützung von außen verstärkte. Kampf um das Goldene Horn, 20. bis 28. April 1453. Am 20. April 1453 trafen drei genuesische Galeeren im Marmarameer ein, begleitet von einem byzantinischen Lastschiff mit Getreide. Sultan Mehmed befahl Baltaoğlu, die Schiffe zu stoppen, was zu einer heftigen Seeschlacht führte. Trotz intensiver Angriffe konnten die christlichen Schiffe ihre Fahrt fortsetzen und erreichten das Goldene Horn. Die Osmanen erlitten etwa 100 Tote und mehr als 300 Verwundete, während 23 christliche Seeleute starben und die Besatzung stark dezimiert wurde. Dieser Erfolg weckte in Konstantinopel große Hoffnung auf weitere westliche Hilfe, die jedoch ausblieb. Infolgedessen entließ der Sultan Baltaoğlu und ersetzte ihn durch Hamza Bey. Zuvor hatte er jedoch Pläne gefasst, das Goldene Horn zu erobern. Er ließ Schiffe über den Hügel hinter Pera zum Goldenen Horn transportieren, wobei die Osmanen von Kanonen aus Pera unterstützt wurden. Der Kaiser und die Verteidiger planten einen Überraschungsangriff, um die Schiffe zu zerstören, doch dieser scheiterte am 28. April. Obwohl ein osmanisches Schiff in Brand gesetzt wurde, verloren die Verteidiger zwei ihrer eigenen Schiffe und etwa 90 Seeleute. Als Reaktion darauf töteten die Osmanen 260 gefangene Soldaten. Mehmed nutzte den Erfolg, um das Goldene Horn unter seine Kontrolle zu bringen und baute eine Pontonbrücke am nördlichen Ende, um Truppen und Geschütze schnell zu verlegen und den Druck auf die Verteidiger zu erhöhen. Die letzten Wochen, 29. April bis 26. Mai 1453. Der Verlust des Goldenen Horns führte zu Engpässen in der Stadt und erste Lebensmittelknappheit trat auf. Kaiser Konstantin kaufte mit allen verfügbaren Mitteln Getreide und verteilte es in kleinen Rationen. In der Nacht des 3. Mai suchte eine Gruppe nach Anzeichen für eine Entsatzflotte. Anfang Mai nahmen die Genueser erneut geheime Verhandlungen mit Sultan Mehmed auf, der die Stadt kampflos forderte. Konstantin lehnte ab. Nachdem das Goldene Horn gesichert war, konzentrierten sich die Osmanen auf die Landmauer. Angriffe scheiterten und Belagerungstürme wurden von den Verteidigern zerstört. Die osmanische Flotte zeigte ihre Stärke, aber es kam zu keinen Kämpfen. Die Verteidiger waren erschöpft und hofften weiterhin auf Hilfe, doch die Gesandte Grippo kam am 23. Mai ohne Erfolg zurück. Die Bevölkerung der Stadt war zunehmend verzweifelt und auch Vorzeichen des Untergangs wurden als unheilvoll interpretiert. Die osmanische Moral sank ebenfalls, da die Verteidiger jeden Angriff abgewehrt hatten. Sultan Mehmed suchte erneut das Gespräch mit Konstantin, doch es kam zu keiner Einigung. Am 25. Mai wurde im osmanischen Lager beschlossen, den entscheidenden Angriff vorzubereiten. Am 29. Mai sollte der Sturm auf die Stadt beginnen. Der militärische Sieg. In der Nacht zum 29. Mai begann der letzte Sturmangriff auf Konstantinopel. Zuerst griffen irreguläre Kämpfer an, gefolgt von regulären Truppen. Gegen 5 Uhr früh übernahmen die Janitscharen und gleichzeitig attackierte die osmanische Flotte die Mauern. Der Durchbruch erfolgte vermutlich am St. Romanus-Tor, als die Janitscharen die Verteidigung durchbrachen und weiter vorrückten. Einige Quellen berichten, dass der Feind durch die Kerkoporta eindrang, was als Vorzeichen für den Fall der Stadt galt. Die Verteidiger gaben schnell auf. Ausländische Kämpfer versuchten, zu ihren Schiffen zu fliehen, während die städtischen Soldaten zu ihren Familien eilten. Gegen 8.30 Uhr hatten die Osmanen die gesamte Stadt erobert. Die Plünderung der Stadt. Nach der Eroberung Konstantinopels plünderten die osmanischen Truppen die Stadt. In den ersten Stunden kam es zu blutigen Übergriffen, auch auf Menschen, die sich in die Hagia Sophia geflüchtet hatten. Die Eroberer konzentrierten sich auf die Plünderung der Kirchen und Klöster. Laut der Chronik des Aschik Pascha Zade wurden Gold, Silber, Juwelen und kostbare Stoffe auf den Markt gebracht, während die Einwohner zu Sklaven gemacht wurden. Einige Stadtviertel wie Petrion und Studion blieben von der Plünderung verschont, da ihre Bewohner sich den Osmanen ergaben. Kritobulos von Imbros, ein byzantinischer Historiker, berichtete von Sultan Mehmeds Reaktion auf die eroberte Stadt. Er war beeindruckt von der Schönheit der Stadt, fühlte aber Mitleid und Reue über die Zerstörung und sagte: Welch eine Stadt haben wir der Plünderung ausgeliefert? Die Flucht der Belagerten. Nach der Eroberung Konstantinopels stürmten fast alle Matrosen die Seemauern, wodurch die osmanische Flotte kampfunfähig wurde. Etwa 15 bis 20 christliche Schiffe konnten mit Flüchtlingen aus dem Goldenen Horn entkommen, viele wertvolle Schriften wurden dabei gerettet. Sultan Mehmed erließ ein Dokument, das das Fortbestehen des christlichen Lebens unter osmanischer Herrschaft garantierte und erklärte, dass niemand einem Priester oder Mönch Schaden zufügen dürfe. Der Großwesir Chandarli Halil Pascha, der sich gegen den Angriff auf Konstantinopel gestellt hatte, wurde nach der Eroberung wegen Verrats verurteilt und am 1. Juni öffentlich hingerichtet. Der Tod Kaiser Konstantins. Das Schicksal von Kaiser Konstantin bleibt unklar. Wahrscheinlich fiel er im Kampf an der Theodosianischen Mauer, doch Berichte widersprechen sich. Schfranzes schrieb: Konstantin sei im Kampf gefallen, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Andere Quellen berichten von einem unbekannten Schicksal, einer Selbsttötung oder einer Flucht, bei der er getötet wurde. Einige Erzählungen besagen, er sei im Kampf getötet oder enthauptet worden. Das genaue Ende des Kaisers bleibt ungewiss und sein Grab ist unbekannt. Folgen: Die Eroberung Konstantinopels hatte weitreichende politische und kulturelle Folgen. Politisch stärkte sie das Osmanische Reich erheblich, indem es die kleinasiatische und europäische Reichshälfte vereinte. Dies legte den Grundstein für den Aufstieg des Reiches zu einer Großmacht im Nahen Osten und Europa. 1453 musste sich auch die genuesische Kolonie Pera dem Sultan unterwerfen und im selben Jahr eroberte das Osmanische Reich Limnos und Imbros. 1460 fiel das Despotat Morea, das letzte Überbleibsel des Byzantinischen Reiches. Der Verlust des Bosporus erschwerte den Handel für Venedig und Genua erheblich. Viele griechische Gelehrte flohen nach Westen, vor allem nach Italien, und trugen zur Verbreitung antiker Schriften und Ideen bei, was die Renaissance und den Humanismus in Europa beeinflusste. Konstantinopel wurde zur neuen Hauptstadt des Osmanischen Reiches, und der Name Istanbul leitet sich vermutlich vom griechischen Ausdruck für in die Stadt ab. Die Nachricht vom Fall Konstantinopels erreichte Westeuropa Ende Juni 1453 und löste Entsetzen und Trauer aus. Besonders bedeutend war die Rolle von Kardinal Isidoros, der seine Erlebnisse in Briefen niederlegte und so die Sichtweise auf die Eroberung prägte. Die Berichte, oft übertrieben und mit dramatischen Bildern von Grausamkeiten, trugen zur Schärfung des christlichen Selbstverständnisses bei und lösten eine Debatte über den Sieg des islamischen Osmanischen Reiches aus. Einige sahen die Eroberung als Strafe Gottes für die Sünden der Christen, während andere Verständigung zwischen den Religionen forderten. Trotz aller Diskussionen rief Papst Nikolaus V. mehrfach dazu auf, gemeinsam gegen die Osmanen vorzugehen. Es gab sogar Pläne für neue Kreuzzüge. Doch diese militärischen Vorhaben blieben zersplittert und wenig erfolgreich. Die Eroberung Konstantinopels hatte auch kulturelle Auswirkungen. Sie fand unter anderem ihren Widerhall in den Schriften von Johannes Gutenberg und prägte das westliche Bild vom sogenannten Türken. Viele sehen in der Einnahme der Stadt einen Wendepunkt, weg vom Mittelalter hin zur Neuzeit. Auch wenn Historikerinnen und Historiker diese Sicht heute differenzierter betrachten, bleibt die symbolische Bedeutung dieses Ereignisses unbestritten.